哈哈哈哈哈哈Herzlich willkommen! Lange, lange ist es her, dass ich hier alleine gepodcast habe. Na, eigentlich nicht so lange, denn ich habe über den neuen Miyazaki-Film geredet. Aber so im Sinne vom ist ein bisschen her. Und insofern dachte ich mir, mache ich das heute mal. Der gute Rolf hat ja auch schon wieder ein bisschen gedrängelt. So, oh, hier, mach mal wieder. Und das lasse ich mir durchaus zweimal sagen, weil ich jetzt auch schon sehr lange Pause gemacht habe. Aber ja, kann man ja dann doch irgendwann mal wieder in Angriff nehmen. War viel los, war auch viel Elend los. Ich musste mal ein bisschen mehr Pause machen als üblich und mich ein bisschen erholen von gewissen Dingen und ein paar Sachen klären. Da war viel wildes Elend, auf das ich jetzt hier eigentlich nicht eingehen möchte. Zu viel negative Dinge. Lassen wir mal sein, reden wir heute nicht drüber. Reden wir über schöne Dinge. Ich könnte mich jetzt auch hier ewig noch auslassen, wie die Corona-Situation ist, die ja hier immer noch nicht so geil ist. Die aktuelle Welle scheint ja jetzt doch mal ihren Höhepunkt erfahren zu haben, möglicherweise. Will ich mich nicht schon wieder drüber aufregen. Ihr wisst, was ich davon halte und ihr wisst, glaube ich, auch, dass ich wieder in Deutschland mit umgegangen wird. Noch weniger von halte, als wie hier mit umgegangen wird. Also insofern reden wir da heute auch nicht mehr drüber. Reden wir über ein paar schönere Dinge, wie zum Beispiel, dass JFF Plus Independent Cinema 2023, dieses Online-Japan-Filmfestival, was es immer gibt, was auch immer kostenlos ist, und ich denke, das ist auch immer eine Erwähnung wert. Ich habe dieses Jahr da noch nichts gesehen. Der einzige Film, der dabei ist, den ich schon kenne, ist Hanagatami vom lieben Obayashi, und der ist ja sowieso Pflichtprogramm. Und die haben aber immer ein gutes Programm. Und die haben Techno Brothers, den neuen Film von Hirobumi Watanabe. Kann nur gut sein. Also insofern eine ganz dringende Empfehlung, das alles zu gucken. Denn es ist wie immer kostenlos. Es sind hier irgendwie 3, 6, 9, 12 Filme, die man alle kostenfrei begutachten kann. Und dann sollte man das vielleicht auch einfach mal machen. Ne? Einfach mal tun und gut finden. Warum nicht? Und ja, mehr Filme und Filmfestival hatte ich letztes Jahr auch schon mal drüber geredet. Ist hier auch schon wieder eine Weile her. Aber naja, ich habe hier lange nicht gepodcastet. Das Nakanoshima Filmfestival, das ja hier immer in der Golden Week ist, das heißt so Anfang Mai. Na, jetzt haben wir hier Mitte August. Aber es ist ja immer so ein anderes gratis Filmfestival, was hier in Osaka stattfindet, eben auf Nakanoshima, so einer Insel mitten in der Stadt, so im Fluss, und da ist immer so ein Festival drumrum. Und dann haben sie eben dieses Filmfestival da drin, wo zum Großteil Kurzfilme laufen, aber auch so ein paar Langfilme. Also der längste dieses Jahr war 72 Minuten. Die meisten so knapp eine halbe Stunde, so 20, 30 Minuten so in dem Dreh. 9 Filme waren es an der Zahl. Und da würde ich mal ganz kurz 3 Worte drüber sagen. Zum Beispiel gab es den Monbran Turabura. So ein komischer, sehr deprimierender Zeitreisefilm. Wir haben eine Protagonistin und der Bruder ihrer Freundin bringt sich selbst um, und um sie irgendwie aufzuheitern, machen sie eine obskure Party, wo sie irgendwen einladen, der halt Zeitreisen kann. Und da taucht dann auch tatsächlich einer auf und das geschehen ganz obskure Dinge. Ist am Ende noch viel deprimierender, als man es irgendwie zu Anfang denkt, und ganz, ganz schlimm. Ja, dann haben wir hier noch Bukura no Sonzai o Hike über so ein paar Schüler, die gerade noch zur Uni gehen wollen, aber die Aufnahmeprüfung noch nicht geschafft haben. Und dann stellt sich heraus, dass irgendwie einer von denen schwul ist und dann gibt's da irgendwie viel Drama und hin und her, viel mit Mobbing und so weiter. Ja, das Übliche. Interessanter war Sasakude, den habe ich auch direkt zweimal gesehen. Da ging es darum, dass irgendwie eine junge Frau einen Brief bekommt, so voller Geld, und sie denkt sich so, was ist denn hier los? Kommt vom Vater, der irgendwo ganz woanders lebt, und dann macht sie sich auf den Weg dahin, ihm mal ordentlich die Meinung zu geigen, dass er sich nicht einfach so aus der Familie irgendwie so rauskaufen kann, um sein Gewissen zu beruhigen. War so einer meiner Favoriten hier. Dann haben wir noch Urabone, der auch ganz, ne, Urabone wahrscheinlich, der auch ganz interessant war über einen Kunstlehrer, der seinen Sohn verloren hat und da irgendwie ständig noch träumt und Dinge sieht und dann auch wieder an den Ort geht, wo er ihn verloren hat und ganz obskure Dinge geschehen. Da den Film eh niemand sehen wird, ganz kurz mal den Twist erläutert, soweit ich mich erinnern kann. Zwar glaubt er, dass sein Sohn gestorben ist, aber eigentlich ist er gestorben und ist nun ein Geist und der Sohn lebt da an diesem Ort schon ewig und er trifft dann quasi seinen Sohn als Erwachsenen wieder. Fand ich ganz reizend. Wir haben so einen Film, der hieß dann, der hat so einen englischen Titel, der hieß Calm Time, über so eine Pantomime-Komikerin, die ein Angebot kriegt, einen großen Fernseh-Comedy-Kram zu machen und traut sich nicht, war nicht so richtig interessant. Wir haben noch einen relativ schlimmen Film, der heißt Sweet, über ein Mädchen, das von ihrer Mutter drangsaliert wird, immer das Krasseste zu machen und immer mehr und mehr und mehr und immer Leistung, Leistung, Leistung und darf keine Süßigkeiten essen und ihre Klavierlehrerin gibt ihr dann irgendwann heimlich Schokolade und sie wird dann irgendwie so zum Schokoladenjunkie und so Kram. Ja, halt Sozialkritik über diese Mütter, die immer ihre Kinder zu sonst was treiben wollen. Naja. Dann haben wir noch Anohitodake no Namae, Film, auf dem ich gar nicht klar kam, und zwar eine Frau, die über ihr Leben sinniert und das Ganze halt in einer so einer Schminksession. Das heißt, der ganze Film besteht nur daraus, wie da, sie da sitzt und sich schminkt und über ihr Leben sinniert und ganz im Ernst, ich war da nicht aufnahmefähig genug. Das ist so, so rein und raus und ich dachte mir so, was soll das? Ganz, ganz schlimm. ganz schön war aber ein Film namens Lawless Love, ein ziemlich abgefahrener Animationsfilm über einen Typen, der so ein Dingens auf dem Kopf hat, so ein, die an der Baustelle stehen. Diese Pylonen, sind's Pylonen? Der trifft eine Frau mit pinkem Haar und die gehen dann in so eine sehr obskure, kriminelle Liebschaft und leben ein wildes Leben. Der war ziemlich super. Und dann, was bei diesem Festival immer so ein bisschen langweilig und berechenbar ist, ist, dass der eine große dramatische Langfilm, wo dann auch irgendwie ein, zwei bekannte Schauspieler oder Schauspielerinnen mitmachen, der muss dann halt logischerweise gewinnen. Und das war dann dieses Jahr Hikaru Kote, also quasi der, ja, leuchtende Schulhof. Und ja, geht um zwei Jungen, die sich anfreunden und einer von denen ist krank, der darf nicht beim Sport mitmachen und der andere mogelt ihn dann irgendwie beim Sportfest rein und dann stirbt er halt irgendwann und großes Drama. ganz, ganz kitschig, ganz pompös. Wir haben aber einen kleinen Jungen, der heißt Senta Umegaki, der auch zum Beispiel in Kamen Rider mal mitgespielt hat. Wir haben eine Schauspielerin, Yumi Adachi, die zum Beispiel in Tokyo Vampire Hotel war oder in Loft oder in 7 Weeks. Und natürlich, ganz vergessen, sie war natürlich die Hauptdarstellerin in Rex, A Dinosaur Story, der tatsächlich ganz, ganz großartig ist, den ihr gucken solltet. Das ist so viel Spaß. Wenn ihr Dinosaurier-Filme magt, Rexploitation, wie man so schön sagt. Großartig. Und dann war da natürlich noch bei Ken Mitsuishi, den man kennen könnte aus Audition Shin Godzilla, 13 Assassins, Eureka und so Kram. Natürlich muss dann dieser Gewinn, denn erstens ist er halt Spielfilmlänge so mehr oder weniger als 72 Minuten geht ja. Du hast ein paar bekannte Leute dabei, es ist alles relativ professionell gemacht, aber es ist halt stinkelangweilig, was da geschieht. Also es ist so alles okay, alles irgendwie nett, aber nichts, wo man sich irgendwie Monate später noch erinnern würde, wie ich das jetzt hier nicht tue. Ja, wir eigentlich kein schlechter Film, schon irgendwie ganz okay, aber boah, ist halt so berechenbar, dass der dann gewinnt und nicht irgendwie einer, der sich ein bisschen mehr traut. Ein bisschen mehr trauen ist ja nicht gewünscht, aber da geht ja auch kein Publikum hin, was sich wirklich für Filme interessiert. Da geht ein Publikum hin, das irgendwie gerade auf so einem Stadtfest ist. Also ich denke, da gibt es ein paar gratis Kurzfilme zu sehen. Ich gucke mir da mal zwei von an. Und dann ist sowas halt der krasse Scheiß, denn da hast du da halt, wow, hier, die damals mit dem Baby T-Rex gespielt hat, die ist jetzt hier in diesem kleinen, ja, mehr oder minder semi-professionellen Film. Ist das nicht wunderbar? Aber wie schlimm ist der halt nicht, aber warum muss sowas gewinnen? Es ist schade. Naja, aber sonst ist das wie immer eine schöne, lohnenswerte Sache. Ich finde das ja gut, dass es hier sowas gibt. Und ja, letztes Jahr war aber, glaube ich, besser, würde ich jetzt mal so sagen. Aber gut, kommen wir mal zu von Gratis-Dingen zu sehr, sehr teuren Dingen. Ich hatte nämlich zwischendurch ein Foto gepostet auf X und Rolf sagte, was ist denn das? Erklär mir das mal. Und das war Gashapon oder anderswo Gacha, je nachdem, welche Firma man hier bedient. Und zwar auf Englisch würde man sagen Capsule Toys, also Kapselspielzeuge. Ja, ist ein ganz, ganz schlimmes, süchtig machendes Ding. Ein bisschen wie Überraschungseier in teils besser, teils schlechter. Man kriegt keine Schokolade, das ist besser. Man kriegt aber auf jeden Fall irgendwas aus der Reihe, die man da machen, die man da haben möchte. Und zwar sind das so Maschinen, so ganz normal wie so Kaugummiautomaten. Und da sind in der Regel vielleicht so fünf Figuren. Normalerweise sind es Figuren, können aber auch Anhänger sein oder was auch immer. Eben drin und man bekommt dann einen zufällig davon. Das heißt Gachapon oder Gashapon, das ist dann von Bandai. Die haben das ein Trademark und das ist ein Onomatopoetika. So Gasha oder Gacha ist so diese Handbewegung, wenn man quasi das Rad dreht, um eben das Spielzeug rauszubekommen und Pon ist dann, wenn die Kapsel unten aufschlägt. Ne? So Gacha-Gacha-Pon. So ungefähr. Und ja, es ist ganz, ganz furchtbar, wenn man da einmal mit angefangen hat, hört man nicht auf, man ist sehr, sehr schnell abhängig. Ich habe schon oft gehört, so ursprünglich kosteten die so 100 Yen, jetzt ist eher so Standard 300 Yen, was sehr schlimm sein kann, wenn es irgendwie eine krassere Marke ist, wie keine Ahnung, der ganze Tokusatsu-Blödsinn, so Kamen Rider, Godzilla oder so. Dann sind es gerne mal 500. Es gibt noch so richtig Premium-Gacha. Gacha ist es dann übrigens, wenn es von Tomy ist. Also nur Gacha, nicht Gachapon. Ne? Und ja, gibt's verschiedene Preise, verschiedene Dinge, die man kriegen kann. Und das Schlimme ist halt, wenn man die irgendwie mag, dann hört man eben nicht wieder auf und dann gibt es irgendwie eine coole Reihe. Ich hatte zum Beispiel so Wortwitztiere. Zum Beispiel gab es dann den Inudr, also Inu wie Hund und Nudel, ne? Ein Hund, der aus Nudeln gebaut ist. Oder mein Favorit, was überhaupt nicht so aussah, wie es aussehen sollte, ist Bananamako, also Banana und Namako. Banana muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Namako ist die Seegurke. Und das Ding ist da einfach eine Banane mit einem Gesicht dran. Sieht ja so ähnlich aus wie eine Seegurke. Anderes großartiges Ding ist Nekorokke, also Neko und Korokke, also Katze und Krokette. Also eine, ja, quasi eine frittierte Katze. Ne? Alles großer Blödsinn und diese Reihen finde ich dann super gut und dann kommen aber auch ständig neue und irgendwie, ja, hier mehr Geld, gib uns mehr Geld, verkauf uns deine Seele. Dann habe ich hier jetzt gerade auch vor mir sitzen ein, wie heißt es denn? Das Gemüse aus Okinawa. Ein Goya Kaiju. Goya sieht ein bisschen aus wie so eine Gurke, aber mit Pickeln. Und da haben sie hier so eine Reihe gemacht, wo sie dann halt so Monster draus, so Godzilla-ähnliche Monster draus gemacht haben. Und ich finde die sauniedlich, auch wenn sie potthässlich sind. Aber die sind sehr, sehr gut. Und ja, da kann man viel Geld beilassen. Da gibt's fast alles. Da gibt's ständig neue Sachen. So ein paar Reihen, die ich gut fand, die waren auch schneller ausverkauft, als ich irgendwie da zuschlagen konnte. Mit Glück kommen sie eines Tages wieder. Es ist furchtbar, furchtbar. Man kann furchtbar viel Geld lassen. Viele kennen das wahrscheinlich aus so Videospielen mit so Lootboxen und so Scheiß oder eben diese ganzen Kartenspiele wie Pokémon oder so mit ihren Booster Packs, wo du dann, ne, so ein Pack Karten kaufst und irgendwas Zufälliges bekommst. Das ist alles genau das gleiche. Ähnliches System gibt's jetzt hier mit so kleinen Kartons, wo dann halt irgendwie eine Figur dabei ist. Also gibt's in tausenden Varianten. Ist klar, lohnt sich halt, weil du Gefahr läufst, dass du nicht das bekommst, was du willst, oder du bekommst irgendwas doppelt und dreifach. Und du hörst aber nicht auf, den Scheiß zu kaufen, weil du halt ein alter Junkie bist und ja, es ist ganz, ganz schrecklich. Und das Zeug wird auch immer beliebter. Und es gibt immer mehr von diesen Automaten überall. Also auch hier direkt bei mir quasi 5 Meter um die Ecke stehen auch so irgendwie 20, 30 von diesen Maschinen rum. Und jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, gucke ich dann erstmal, gibt es irgendwas Cooles, gibt es irgendwas Neues? Und das ist furchtbar. Fangt nicht mit an. Seid froh, dass das in Deutschland nicht gibt. Ist bestimmt wieder so glücksspielmäßig irgendwie illegal. Ist besser so. Ich find's trotzdem geil. Ja, wo wir gerade bei unnützen Plunder sind, ich habe mir zum Geburtstag noch so einen fetten Mecha-Godzilla gekauft. Ich habe ja irgendwann mit so Gundam-Modellen angefangen, was so das nächste Höllending ist, wo man versinken kann. Und dann habe ich mir hier halt ja anderer Hersteller, bisschen andere Produktionsweise, aber gleiches System, habe ich mir halt ein Mecha-Godzilla gekauft, aber von dem Mecha-Gojira Tokyo SOS-Film. Also nicht den alten klassischen, den ich prinzipiell ein bisschen cooler finde, aber der hier ist auch derb geil. Und ich war sehr überrascht, wie der gebaut ist, weil der auch so für den Körper, der hat ja so ein paar eher biologisch anmutende Teile, gerade im Bauchbereich. Und die sind da hier einfach aus Gummi, was ich ziemlich super fand. Der war auch ansonsten ziemlich geil zu bauen. Also da hat sich das Geld schon gelohnt. Der war ein bisschen teurer, so 8000 Yen ungefähr. Und der ist dafür aber auch super konstruiert, wunderbar beweglich, ganz viele Kleinteile, die aber alle gut zusammenhalten, gute Gelenke. Bei meinen ersten Gundams waren die Gelenke ja so ein bisschen scheiße. Da hatte ich mit dem furchtbar viel Spaß, war aber jetzt auch mein erster, wo mir direkt beim Zusammenbauen irgendwie ein Teil abgebrochen ist. Das heißt, ich muss dann mal anfangen, so mit Kleber und so weiter. Und die Aufkleber dabei waren auch derb scheiße. Dann muss ich nochmal gucken, ob ich die drauf mache oder ob ich es einfach sein lasse. Hab dann auch schon bei einem, der nicht gehalten hat, jetzt mit so Markern nachgebessert und so Kram. Also der hat mich dann durch seine paar Konstruktionsmängel immerhin mal gezwungen, mal ein paar Sachen auszuprobieren, die ich noch nicht ausprobiert hatte. Und das ist ja auch ganz schön, aber ein geiles Ding. Und wenn wir schon bei Sachen sind, die ich gekauft habe, ich habe mir endlich mal ein neues Fahrrad gekauft. Ist das nicht wundervoll? Mein altes Fahrrad, das hatte ich ja direkt gekauft, als ich hier angekommen bin, für so 5000 Yen, was ja, keine Ahnung, 40 Euro oder so, so ein Mutti-Fahrrad mit Korb und ohne Gangschaltung und allen Scheiß. Es hat sich tapfer geschlagen über die 5 Jahre. Ich habe da schon 1000 Sachen repariert, mehrfach den Sattel ausgetauscht, Bremsen waren irgendwie Kabel gerissen, Reifen ausgewechselt, Speichen waren teilweise schon durchgerostet und so Kacke. Und das meiste, was ich eben aufgesetzt habe, ist jetzt eben wieder kaputt. Das heißt, bei der einen Bremse ist das Kabel gerissen, die Reifen sind fast komplett runter. Die Speichen sind halt immer noch Schrott, der Sattel, der ist komplett hinüber. Aber ich dachte mir jetzt, ey, wenn ich das alles jetzt nochmal auf einmal repariere, dann kann ich mir für das Geld eigentlich auch gleich ein neues Fahrrad holen. Da habe ich auch ein bisschen mehr ausgegeben, diesmal so, weiß nicht, ein bisschen über 20.000 Yen, also immer noch so 200 Euro ist ja nichts für ein Fahrrad. Dementsprechend bin ich auch wieder bei so einem Mutti-Fahrrad mit Korb vorne dran, diesmal ein bisschen größerer Gepäckträger, dass man da auch vielleicht was draufschneiden kann, was glaube ich nicht die schlechteste Idee ist. Wieder keine Gangschaltung, wobei ich eigentlich ganz gerne eine Gangschaltung jetzt gehabt hätte, aber egal, was soll's. Denn teils aus Corona-Gründen, teils aus einfach Geld sparen und teils aus also primär aus Fitnessgründen habe ich beschlossen, dass ich zur Arbeit jetzt mit dem Fahrrad fahre oder laufe. Habe ich ja früher auch schon gemacht, soweit es ging. Das habe ich mir wenigstens für meine Arbeitsplätze. Ich habe ja quasi 3 Schulen, wo ich hin muss. Und bei der einen kann ich prima laufen, dauert so 45 Minuten. Und bei den anderen beiden kann ich so in der Mitte dazwischen parken, bis ich da hingefahren bin, dauert es auch so 45 Minuten. Und dann ist das jetzt alles zumindest mal geplant und organisiert und ich kann gut jeden Tag dahin eiern. Das Ding ist halt nur, wenn ich da irgendwie eine Woche lang jeden Tag mit dem Rad darüber fahre, dann sind meine Knie so hinüber, dass ich dann im Fitnessstudio keine Squats und so Kram mehr hinkriege. Also da muss ich mal sehen, was ich mache. Dass ich vielleicht ein paar Beinübungen mache, die nicht so auf die Knie gehen oder ja, irgendwie sowas. Jedenfalls ganz wunderbares Fahrgefühl. Das Lustige ist nur, das hat dieselben Maße wie mein altes. Das heißt, es ist gerade so groß genug für mich. Alles so auf Maximum ausgefahren. Dann geht's gerade so. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass der Lenker ein bisschen weniger nach oben gebogen ist. So, keine Ahnung, vielleicht 3-4 Zentimeter. Und schon ist das komplette Fahrgefühl anders. Das ist alles sehr, sehr ulkig. Wahrscheinlich einfach, weil ein bisschen mehr vorgebeugt ist, zieht man die Knie ein bisschen dichter zum Bauch ran. Und es fühlt sich gleich irgendwie ganz anders an, ganz merkwürdig. Sehr interessante Fahrerfahrung. Ja, dann war ich noch bei ein paar Ausstellungen. Über die Persona-Ausstellung hatte ich, glaube ich, in der Geburtstagsfolge schon ein bisschen geredet. Und die war ganz cool. Ich kenne mich ja mit Persona gar nicht so sehr aus. Aber einfach, weil es eigentlich immer sehr, sehr geile Designs hat. Und auch gerade, weil ich mit den ersten Spielen nicht so vertraut bin, war es eigentlich mal ganz spannend zu sehen, Und war eine ganz hübsche Gelegenheit, einfach sich mal so ein paar Sachen da anzugucken. Aber ein bisschen abenteuerlicher war die Ghibli-Ausstellung in Kobe. Die war tatsächlich sehr, sehr kurios, denn es war eine Ausstellung primär zum neuen Vergnügungspark, den sie haben, und zum Museum, das es schon länger gibt. Und deshalb ist das ganz kurios quasi in eine Godo Miyazaki-Ausstellung transformiert oder ja, ganz, ganz merkwürdig, aber er ist ja eigentlich, abgesehen davon, dass er relativ schlechte Filme macht, ist er ja eigentlich Architekt und war dann eben bei der Gestaltung vom Museum auf jeden Fall dabei, ich glaube beim Park auch. Und das ist dann eben alles, wenn das so der Schwerpunkt ist, ist das dann eben schon mal so, dass da irgendwie ganz viel über ihn kommt. Und dann wurde auch sein komischer Earwig and the Witch-Film groß vorgestellt. Wurde da auch irgendwie ganz viel über diese Produktionsweise von diesem 3D-Film lernst, was, glaube ich, interessanter ist als der Film an sich. Ich habe den ja immer noch nicht gesehen, aber der soll ja relativ schlecht sein. Und gerade wenn sie so die Hintergründe so ein bisschen zeigen, die haben mal von einem Zimmer, was so halt Lokalität ist, wo irgendwie Szenen des Films spielen, haben sie einfach mal so die verschiedenen Schritte gezeigt, wie das quasi aufgebaut wurde, beleuchtet wurde und so weiter. Und da dachte ich mir, wenn das einfach ein oder zwei Schritte vorher vorbei gewesen wäre, dann wird's gut aussehen, weil dann irgendwie einen netten, detaillierten, farbenfrohen Hintergrund hast. Aber dann kommt irgendwie noch Licht und Schattierung drauf, aber vor allem Schattierung, dass das Ganze in Finsternis ersäuft und du plötzlich die Details und die Farben gar nicht mehr so richtig siehst. Also ganz, ganz merkwürdig. Ja, und halt ganz bizarr, dass diese Ausstellung sich eben so sehr auf ihn fokussierte. Sie haben dann noch so als Lockstoff quasi so ein paar Sachen reingebaut, wie hier eine Szene mit der Hexe aus Chihiros Reise ins Zauberland, wo du da irgendwie Fotos von machen kannst. Du kannst Fotos machen zusammen mit diesem Knilch ohne Gesicht. Du kannst den Katzenbus fotografieren. Lustigerweise darfst du im Katzenbus keine Fotos machen. Ich habe neulich aber noch ein ganz tolles Szenen, wo jemand von außen ein Foto gemacht hat, wie drin Nicolas Cage sitzt. Ganz hervorragend. Ja, das waren jedenfalls, glaube ich, so die Dinge, weshalb dann die Leute da hingegangen sind, um dann mit Sachen belästigt zu werden, die sie vielleicht gar nicht so sehr interessieren. Ich fand es trotzdem ganz interessant, auch wenn ich den Film, der wahrscheinlich nicht gut ist, nicht gesehen habe. Aber so Produktionsgedöns ist ja immer ganz interessant. Dazu übrigens auch, es gibt ja hier bei allen möglichen Kinofilmen immer so ein Pamphlet, was ja so quasi gedrucktes Bonusmaterial ist. Und ich finde das immer ganz spannend, habe ich schon ein paar Mal drüber geredet. Da hast du dann ganz oft nochmal Abriss der Handlung, du hast nochmal Interviews mit Cast und Crew, du hast noch ein bisschen was zur Produktion, du hast vielleicht so ein paar Designentwürfe. Bei ein bisschen komplizierteren Filmen hast du auch gerne nochmal ein Schaubild mit den Zusammenhängen der Figuren. Und als jetzt der neue Ghibli-Film hier, The Boy and the Heron, wie er auf Englisch heißt, erschien, hatten die ja erstmal keins und alle waren so hoch, was ist denn hier los? Als ich da im Kino war, gab es dann auch nach den Vorführungen mal so Ansagen, so ja, wir haben kein Pamphlet, braucht gar nicht fragen. Egal, jedenfalls war ich dann neulich im Kino und dann gab es eins und ich dachte mir, hey, dann nehme ich das jetzt mit, schlag das zu Hause auf und heilige Scheiße, ist das geiziger Blödsinn. Lass das mal vielleicht 30 Seiten sein. Und die meisten davon sind einfach nur so Screenshots aus dem Film. Ich meine, ist ganz nett, aber teilweise auch einfach nur so Großaufnahmen von den Gesichtern. Ganz merkwürdig. Also ganz, ganz kurios, da hast du so 7 Seiten, wo dann so alibimäßig ein bisschen Text draufsteht. Ne, so, keine Ahnung, ein Drittel der Seite, riesengroß geschrieben, irgendwie ein paar Sätze. Und da hast du noch irgendwie ein, zwei Seiten mit so ein paar Designskizzen und so weiter. Aber wat ein Witz, also das ist schon echt ranzig und schäbig, da hätten sie sich ruhiger Mühe geben können, aber ja, da kommen bestimmt irgendwie 20 Bücher, in denen das alles dann nochmal hardline detailliert beschrieben ist, wie dieser Film entstanden ist, und dann kann man da nochmal irgendwie 200 € für ausgeben oder was. Also ganz, ganz ranziger Kram, aber diese Ausstellung war eigentlich ganz niedlich und ja, nur mit einem sehr grotesken Fokus, und ich dachte mir, ach, der Godo tut mir irgendwie doch schon leid, dass er so einen grausamen Vater hat. Aber so ist das nun mal. Ja, und sonst war eigentlich nicht so schrecklich viel los. Ich war irgendwie halt ein paar Mal essen. Zum Beispiel war ich hier mal wieder in unserem deutschen Bierhaus Hamburg, wo es dann irgendwie Weißbier und Weißwurst gab und die besten Bratkartoffeln der Welt. Ganz großartig. Aber ja, sonst hier Dingens indisch mit Gorgonzola-Naan, ganz großartig. Aber ja, oh Gott, Bananeneis habe ich gefunden. Ich liebe ja Bananeneis über alles. Es ist das beste Eis, was es gibt. Und in Japan gibt es pauschal kein Bananeneis. Da muss man irgendwie Glück haben, dass das gerade mal so ein saisonales Produkt ist, was man so irgendwie dann einen Monat lang kaufen kann. Und ganz, ganz kurios. Ja, aber großartig, auch ganz interessant. Ich war Sushi essen und da gab es dann unter anderem Auberginen-Sushi und Enten-Sushi oder auch Lachs und Käse. Und ganz wunderbar gibt es irgendwie in diesem Restaurant, wo ich da war, die Speisekarte mit englischen und chinesischen Übersetzungen. Die chinesischen Übersetzungen kann ich natürlich nicht lesen, aber die englische ist hier ganz witzig. Und zwar gibt es ein Gericht, das heißt Kani Miso no Se. Und das ist im Prinzip Chawanmushi. Chawanmushi sieht aus wie Pudding, ist aber einfach nur so aus Eiern gemacht mit Dashi, das ist hier so Brühe und dann eben Gemüse und Krabben und so Kram reingeschmissen. Also sieht aus wie Nachtisch, ist aber herzhaft und ganz, ganz gefährlich, aber eigentlich vom Konzept her ganz gut. Und das ist eine Variante davon. Und Kani Miso ist eigentlich ganz simpel. Kani ist eine Krabbe und Miso heißt normalerweise eben diese Paste für Miso-Suppe. Aber es gibt auch No-Miso, das ist eben Gehirn. Und das ist hier quasi Krabbenhirn. Also ein bisschen weiter gefasst, weil hier, müsst ihr euch vorstellen, ihr habt die Krabbe, ihr dreht sie rum, ihr macht den Bauch auf und alles da drin wird klein gemixt und das ist dann so eine graue Masse, die eben aussieht wie Gehirn und deswegen heißt das so. Ist sicherlich auch Gehirn mit dabei. Soll ganz lecker sein. Ich finde das viel zu eklig, um es zu essen. Aber viele Leute schwören drauf. Jedenfalls wurde das hier übersetzt in dieser Speisekarte als Crab's Head Topping. Und seitdem muss ich mich regelmäßig fragen, wo die Krabbe eigentlich den Kopf hat. Ich bin da noch nicht schlauer geworden. Und einen netten kleinen Trip habe ich noch gemacht. Das war an einen Ort namens Kifune. Und zwar ist das ein sehr berühmter Schrein in Kyoto, relativ weit in Nord-Kyoto. Das heißt, es ist auch ein bisschen schwierig, dahin zu kommen. War der große Plan, man kauft ein Tagesticket für Bus und Bahn und dann kommt man da kostengünstig hin, ne? Und dann quasi losgefahren von Osaka nach Kyoto. Der Zug fährt ja bei mir von der Haustür quasi direkt nach Kyoto. Da muss man aber noch ein bisschen mit der U-Bahn fahren und dann muss man umsteigen in den Bus und dann muss man nochmal umsteigen in einen zweiten Bus. Und das wäre alles nicht so schlimm. Man hat ja das Tagesticket und dann ist das ja auch nicht so teuer. Bis man dann im ersten Bus ist und das dann heißt, ja, hier, der Bus fährt übrigens aus der Stadt raus und sobald wir aus der Stadt raus sind, zählt das Tagesticket nicht mehr und ihr müsst nochmal extra bezahlen, liebe Menschen. Doof, musste ich dann halt machen und den nächsten Bus musste ich dann halt auch noch bezahlen. Und ja, ist ein bisschen dumm gelaufen, aber trotzdem sehr schön und ich nehme an, weil das so ein bisschen komplizierter ist, sind da dann auch nicht ganz so viele Touristen, die sind da gleich ein bisschen von abgeschreckt und ist gut so, Kyoto ist total überlaufen von lästigen Touristen, ich habe da keinen Bock drauf, also war das eine gute Geschichte und das ist an sich ein ganz schöner Schrein, der ist halt sehr bekannt für Tanabata, das ist ja so das Sommerfest quasi, wenn zwei Sterne, also die symbolisieren ein Liebespaar, die sich nur einmal im Jahr nahe kommen, das ist eben dieser Tag und das ist dann immer so ein bisschen Liebesfest und dann kann man so Wünsche auf kleine Papierzettel schreiben und dann so hinhängen und dann werden sie natürlich wahr, wie alle Wünsche, die man äußert, wahr werden. Ist auf jeden Fall sehr hübsch, schön dekoriert, alles wunderbar. Kann man nichts mit falsch machen, wenn man so auf so ein bisschen Kyoto-Trip ist. Und das Geile ist, da gibt es etwas, das heißt, glaube ich, Kawadoko. Das sind so quasi Restaurants und ein Café auf dem Fluss. Das heißt, so über dem Fluss hast du dann so große Platten quasi ausgebreitet, die da irgendwie ja, dann eine Fläche bilden, auf der man dann sitzen kann, auf der man essen kann und nebenbei die Füße in den Fluss hängen lassen kann. Super geil, wunderbar, scheiß teuer. Also die Restaurants, die gingen gleich so bei 10.000 Yen los und dann fiel die Entscheidung auf ein Café, wo es dann ein speziellen Kyoto-Style Warabi-Mochi gab. Normalerweise sind Warabi-Mochi, ne, Mochi sind ja so Reiskuchen-Dinger, so klebrig und glibbrig. Und diese Warabi-Mochi sind normalerweise klar mit Kinako, das ist so ein Sojabohnen-Pulver drauf. Und das ist geiler Scheiß, aber in Kyoto macht man das mit so braunem Zucker und irgendwie so einer Soße oder Sirup oder so drüber. Auch geil, kann man gut mal essen und ganz interessant. Und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, nämlich Filme. Ansonsten habe ich nämlich nicht viel gemacht die letzten Monate, hauptsächlich Filme geguckt und rumgegammelt. War gut für meinen Seelenheil. Aber da hing dann plötzlich ein Poster für einen Film und ich dachte mir, oh, okay, cool. Warum, wieso, egal. Der Film heißt River oder im Englischen Riba Nagare Naide Yo. Na, und dachte ich mir erstmal, ja, sieht ganz hübsch aus. Der Schrein, der hat halt so eine berühmte Treppe mit so vielen Laternen am Rand. Und das ist dann da drauf und dann ist da so eine junge Dame mehrfach eben auf dieser Treppe zu sehen. Und ich dachte mir, ja gut, ist wohl so ein Film. Und dann habe ich aber auch ein paar Tage später gelernt, dass das ein Film von Junta Yamaguchi ist, der vor einiger Zeit Beyond the Infinite 2 Minutes gemacht hat. Und das ist ja ein ganz, ganz toller Film. Und dieser hier ist auch ganz toll. Und den sollte man sich ruhig mal angucken. Ist ein Zeitschleifenfilm. Und der interessante Kniff, also erstmal, der spielt natürlich genau da an diesem Schrein und der Kniff ist, dass diese Zeitschleife 2 Minuten dauert und die Figuren dann eben immer wieder und immer wieder den gleichen Scheiß machen müssen. Wenn sie zum, also sie können sich alle erinnern, sie wissen alle, dass sie in einer Zeitschleife sind, aber sie wissen eben nicht genau warum und was man dagegen tun kann. Das heißt, sie fangen an, Pläne zu schmieden. Und das Ding ist dann halt immer, spielt in so einem traditionellen Restaurant. Hotel und kommt zum Beispiel der Typ vom Laden gegenüber und sagt, ey, kommt mal zu uns rüber in den zweiten Stock, wir diskutieren da mal. Und dann sind sie eben die nächsten paar Schleifendurchgänge damit beschäftigt, erstmal darüber zu rennen, in den zweiten Stock zu rennen, bis sie mir irgendwann mal sagen, ey, können wir das nicht wenigstens unten machen, damit wir nicht so weit rennen müssen. So ungefähr. Und da zieht er eben einen Großteil des Humors raus, dass das eben immer 2 Minuten sind. Dann gibt's da irgendwie noch so einen Typen, der als diese Zeitschleife startet, dann gerade im Bad war. Das heißt, er startet immer wieder im Bad und alle sind besorgt, dass er irgendwie krank werden könnte oder so. Wenn er da jetzt nass rumläuft, ist ja auch irgendwie ein bisschen Winter. Also die sind auch nicht, sich nicht so ganz konsistent mit dem Wetter. Mal schneit's nicht. Das habe ich nicht so ganz gerafft. Muss ich nochmal mit Untertiteln irgendwann gucken. Aber ist alles ein sehr, sehr guter, sehr charmanter Film. Ich hätte ihn, glaube ich, noch mehr gemocht, wäre das Publikum bei mir da nicht so scheiße gewesen, dass sie ständig mit so Tüten knistern und irgendwie einen Lärm machen und einfach generell sehr nervig sind. Die haben mir, glaube ich, viel verdorben. Ich fand den aber ganz, ganz toll, ein Riesenspaß. Wieder ein super sympathischer Film, sympathischer Cast, guter Humor, sie spielen gut mit der Prämisse. Ich hatte ja den Mondays gesehen, der relativ ähnlich war und den ich auch sehr, sehr gut fand. Und der hatte ja ein bisschen anderen Ansatz, weil der immer so eine Woche hatte, wo er spielt, ne, bis es sich dann wieder durchschleift. Und da war ja eher der Ansatz, dass sie irgendwie den anderen Leuten ständig erklären müssen, dass es eine Zeitschleife ist und veranlassen müssen, dass sie eben sich dran erinnern können. Und hier ist es von Anfang an gegeben. Und man versucht eher, die Lösung zu finden. Und der ist halt auch mit dieser Prämisse viel konsequenter als der Mann. Da ist der dann irgendwann in so eine ganz andere Richtung abdrifft. Also beide sehr gut, würde ich beide empfehlen. Aber interessanter, anderer Ansatz für das gleiche Ding in beiden Filmen. Und ich glaube, so einen 2 Minuten Zeitschleifenfilm habe ich noch nicht gesehen vorher. Also insofern ist das schon mal super, dass man diesem etwas ausgenudelten Konzept noch irgendwie was abgewinnen kann. Und der Film, der macht gerade so eine Tour über sämtliche Festivals und wird bei Third Window Films erscheinen. Also spricht nichts dagegen, dass ihr ihn früher oder später sehen werdet. Tut's halt. Macht mal. Ist gut. So, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz über so ein paar Sachen reden, die ich gesehen habe. Fangen wir einfach mal an mit dem, der am längsten her ist, der mir auch die meiste Sorge gemacht hat. Von Michihito Fuji, Saigo Made Iku oder Hard Days, einem Remake, also mindestens das dritte Remake von einem koreanischen Film. Also der typische Thriller-Kram. Und ich hatte eigentlich wenig Lust drauf, weil der Michihito Fuji, der ist nicht gerade sehr verlässlich, was gute Filme angeht. Ich würde sagen, das hier ist bisher sein bester, von denen, die ich gesehen habe, aber war auch nicht großartig. Mehr so ein ganz nett, ganz gut. Aber weshalb ich ihn letztendlich gesehen habe, ist, dass die Hauptrolle von Junichi Okada gespielt wird, den ich ja immer ganz, ganz großartig finde. Ihr kennt ihn eben vielleicht aus The Fable, was der deutlich bessere Film ist. Und ich hätte diesen hier auch super gefunden, wäre der einfach so bei der ersten Hälfte ungefähr geblieben, ne? Geht darum, dass irgendwie so ein Polizist ist halt, glaube ich, einen Autounfall hat und dann irgendwie wen getötet hat und jetzt die Leiche irgendwie verstecken muss. Und solange er das versucht, ist das Ganze eine super Comedy. Okada spielt das komplett überzogen und er ist eigentlich am besten, wenn er dumm ist. Und da hatte ich einen riesen Spaß dran, aber dann wechselt das irgendwann in diesen krassen Thriller-Modus, wo es auch immer noch krasser wird und noch krasser und noch krasser und noch krasser. Und irgendwann ist es halt einfach nur noch zu doof und zu drüber und macht keinen Spaß mehr. Also wenn ich den so aufteilen muss, die erste Hälfte super, die andere Hälfte ziemlicher Käse. Also der ist halt auch echt dumm. Also ein richtig, richtig dummer Film. Ich wurde am Ende schon unterhalten und wir gerade die erste Hälfte fand ich toll. Aber irgendwann nimmt er sich in seinem Scheiß halt ernst und dann ist er ziemlich daneben. Anderer Film, auf den ich mich sehr gefreut hatte, war Yama Onna, die Mountain Woman von Takeshi Fukunaga, der ja auch schon den etwas interessanten, ich weiß immer noch nicht, wo man, Ainu Mushiri heißt es auf Japanisch. Ich habe keine Ahnung, wie man es korrekt ausspricht. Aber hatte ich auf der Nippon Connection was gleich gesehen und drüber geredet. Ein bisschen problematischer Film über Ainu. Und hier ist es jetzt eben ein Film übers 18. Jahrhundert, irgendwo in Tohoku, also da so Nordjapan, wo es viel um Diskriminierung geht. Einerseits Frauen, andererseits, ich weiß nicht genau, ob das alles so erklärt wurde oder ob ich mir das nur aus meinem Unverständnis des Films zusammengereimt habe, aber wir haben halt so eine Familie, Vater, Sohn und Tochter, und das ist so ein bisschen, die werden alle diskriminiert. Ich glaube, weil es eben damit zu tun hat, dass die zum Beispiel Babys entsorgen und so Kram. Also dass das Problem ist, das Dorf wird geplagt von Dürren und schlechten Ernten und so weiter. Das heißt, die haben nichts zu fressen. Das heißt, wird ein Baby geboren, wird das eben direkt umgebracht und im Fluss abgetrieben, wortwörtlich. Ja, und ihre Familie kümmert sich da eben so ein bisschen drum. Und wenn man mal so in Japans Geschichte zurückgeht, was auch heute immer noch so ein Thema ist, dann werden ja Leute, die aus Berufen kommen, die mit Tod zu tun haben, sei es der Metzger oder der Totengräber, was auch immer, werden die eben diskriminiert. Und ich glaube fast, das ist hier auch so mit drin. Anderes Ding, dass halt Frauen generell diskriminiert werden. Also der Vater, der klaut irgendwann und die Tochter sagt dann, hey, ich war's, und wird dann eben übel von ihrem Vater bestraft, indem er sie zusammenschlägt. Also ja, natürlich, der Vater gibt da auch lieber dem Sohn das Essen statt der Tochter. Also da ist Diskriminierung an allen Enden. Also auch innerhalb der Familie wird dann die Tochter eher benachteiligt, behandelt und so weiter und so fort. Es ist eine ganz, ganz schlimme Situation, so dass sie dann irgendwann sagt, hey, ihr könnt mich alle mal, ich gehe in den Wald. Ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Und man kann es ihr nicht übel nehmen. Und von da an eskalieren Dinge. Und er ist insofern nicht wirklich neu, nicht wirklich clever oder irgendwie hat irgendwas wahnsinnig Spannendes zu bieten. Ist alles sehr vorhersehbar, was geschieht, außer vielleicht so das große finale Ende. Aber so die ganze Prämisse, die dargestellt wird mit der Diskriminierung und so weiter, finde ich wahnsinnig gut. Ich mag das Setting, ich mag diesen Dialekt, auch wenn ich ihn, ich habe ihn besser verstanden, als ich erwartet hatte, aber es war keine große Freude, diesen Dialekten zu lauschen, auch wenn es irgendwie ganz geil ist. Wir haben auch einen tollen Cast, also gerade die Hauptdarstellerin Anna Yamada fand ich ganz, ganz großartig. Sie war auch schon in diesem What She Likes, den ich gesehen hatte, der nicht so gut war wie dieser hier, aber ja, wo sie dann auch schon gut gespielt hat. Sie war aber auch in A River Leaf, der wohl relativ gut ist, und in einem Film namens Homestay, den ich endlich mal sehen muss, weil der von Natsuki Seta ist, die auch damals den großartigen Parks gemacht hat. Und ja, muss ich mal gucken. Wir haben aber sonst auch noch Midae Moriyama, der auch in Shin Kamen Rider und Fish Story war, wo ich ihn in beiden großartig fand, der jetzt aber auch im neuen Tsukamoto-Film dabei sein wird. Mit dem englischen Titel komme ich immer noch nicht ganz klar. Der heißt im japanischen Hokage, und es ist irgendwie Shadow of Flames, meine ich. Vielleicht aber auch Shadow of Fire. Ich glaube, denselben Fehler habe ich neulich schon im Shin Kamen Rider Podcast bei uns gemacht. Shadow of Fire heißt er. Und Ja, kommt demnächst raus. Muss ich unbedingt sehen. Nachkriegsgeschichte und so, aber Tsukamoto halt. Jedenfalls, ja, Mirai Moriyama. Ich finde ihn toll. Ich freue mich sehr, dass ich ihn in der Zeit öfter sehe. Ganz groß. Dann haben wir hier noch Masatoshi Nagase, der auch immer super ist. Und Toko Miura. Noch ein paar andere bekannte Nasen. Also ein wirklich toller Film. Ich hatte viel, viel Spaß dran. Und Spaß, sofern man an so einer Geschichte Spaß haben kann. Aber ich fand ihn toll. Und ein Film, den ich auch erstaunlich toll fand, von Masato Harada, der auch gerade einen neuen Film im Kommen hat. Der neue Film heißt Badlands. So ein ja, Thriller-Ding wird's wohl mit Sakura Ando in der Hauptrolle. Wird auch Zeit, dass sie mal wieder eine Hauptrolle hat. Bin ich sehr gespannt, was das gibt. Aber was ich jetzt erstmal gesehen habe, ist Gunhead. Und das ist ein sehr, sehr kurioser Film mit einem sehr internationalen Cast. Hat man ja damals in den 80ern hin und wieder gemacht. Zum Beispiel ja von Fukasaku, der Virus. Auch ein riesen internationales Ding. Und man wollte wohl so ein bisschen eben einen internationaleren Markt anpeilen. Der hier war auch bestimmt nicht billig. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, deswegen ist der ganze Film auch so halb in Englisch, halb in Japanisch. Das ist so ein Aspekt, den ich schon mal geil finde, dass die einfach ihre Sprachen sprechen und die anderen das einfach verstehen. Passt schon. Da ist dann ein Typ bei, das müsste dann vom Schauspieler Mickey Curtis sein. So ein alter Halbjapaner, der irgendwie in tausenden Filmen war und der, glaube ich, auch bei Obayashi, genau, im Labyrinth of Cinema groß gepriesen wurde. Und der ist dann, glaube ich, der Einzige, wenn ich das richtig im Sinn habe, der tatsächlich zweisprachig hier unterwegs ist. Aber ja, lustiger Sci-Fi-Film, so Mecha-Action. Und zwar haben wir so eine Gruppe, ja, so Grabräuber quasi, Sci-Fi-Grabräuber, Schatzsucher, die auf so einen Planeten kommen, wo irgendwie so eine riesen Fabrik ist und da gehen sie rein, suchen Kram und da ist eben so eine KI, die denen das Leben schwer macht. Und das Schöne ist erstmal am Anfang, ist das alles dummer Militärscheiß wie Aliens. Also die Gruppe ist eindeutig irgendwie da angelehnt? Kann das eindeutig angelehnt sein von der, Moment, wann kam Aliens raus? Es ist auf jeden Fall so die gleiche, ja, gut, kurz nach Aliens. Aliens war 86, dieser war 89. Ich dachte jetzt schon, rede ich jetzt scheiße? Nee, aber das ist sehr offensichtlich an Aliens angelehnt, da eben diese bunte Militärtruppe, die sich so nicht hundertprozentig versteht, die sich selbst irgendwie so ein bisschen drangsaliert und Blödsinn macht. Wir haben den Hauptdarsteller, der Mechaniker ist und Karotten raucht und so Blödsinn. Es ist total dummer Scheiß, aber ein Riesenspaß. Und die werden dann aber relativ schnell, wie wir es eben von Alien oder Predator kennen, dezimiert und plötzlich haben wir dann nur noch zwei Figuren, das ist dann eben unser Kaninchenmensch, also der Karottenraucher, und eine Figur gespielt von Brenda Backe, was ich einen super Namen finde, Frau Backe. Man kennt sie vielleicht aus Alarmstufe Rot 2 oder LA Confidential oder Hotshots Teil 2. Ja, aber die sind dann plötzlich noch so übrig und ja, treffen dann zwei andere neue Figuren und dann ist so die große Mission, sie müssen sich irgendwie diese Fabrik hocharbeiten, um dann den Computer auszuschalten, weil sonst furchtbare Dinge passieren. Und diese ganze Geschichte ist totaler Bullshit. Also da braucht man keinen Gedanken dran verschwenden. Ein paar Leute haben sich irgendwie empört, dass da irgendwie so viel mit Texten und Erzählern irgendwie gemacht wird, was mich eigentlich eher an so Cyberpunk erinnert hat. Das heißt, so komplett sinnloser Infodump, Informationsüberfluss, was eigentlich nichts zur Handlung beiträgt, sondern einfach nur da ist, um dir irgendwie Informationen zu geben, die du nicht willst. Das ist eigentlich so ein klassisches Cyberpunk-Ding. Wir kriegen hier auch noch so so ein Hauch Transhumanismus mit, weil eine von den vom ersten Team, die wird dann eben in so einen Roboter umgearbeitet und lebt dann da drin quasi. Auch ganz cool, aber der Kern ist erstmal, dass dann in der Mitte, die ist ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Aber in der Mitte des Films trennen sich dann unsere beiden Protagonisten. Die Frau sagt, ah, ich kletter da einfach hoch, und er sagt, ah, ich baue hier diesen fetten Mecker zusammen und fahre dann hoch. Und ja, das ist dann so der Rest des Films, dass er eben diesen Mecker baut und dann mit dem Mecker Blödsinn macht und rummeckert. Was dann Riesenspaß ist, auch das Verhältnis zwischen ihm und dem Bordcomputer. Irgendwann will der Mecker Whisky und so Scheiße. Es ist ein riesen dummer Spaß. Ihr solltet halt echt nicht von der Geschichte irgendwie was erwarten. Ich habe den auch so, habe ich da überhaupt nicht mehr drauf geachtet, war mir irgendwann total egal. Aber visuell ist der Bombe, so 80er, wie es nur geht, aber mit super geilen Effekten und Kram. Es gibt zwischendurch ein paar sehr komische Schnitte. Also eigentlich immer, wenn Leute zu Boden fallen, kennt er ja, dann sieht man so ein bisschen Fall und dann Schnitt, wie sie auf dem Boden aufschlagen. Also, auf dem Boden aufschlagen sieht immer aus, als würden sie vorher knien und sich dann hinlegen. Total undynamischer Quatsch. Also ist so ein bisschen verkackt, aber prinzipiell ein ganz, ganz großer Spaß. Ist, glaube ich, auch eher sowas, was man sich mit Freunden und ein paar Bier anguckt und dann vor allem die geilen Roboter und sowas begutachtet und sich, wenn es dann zwischendurch ein bisschen dröge wird, vielleicht über Dinge unterhält. Aber ja, großer, großer Spaß kann ich nur empfehlen. Gunhead, also das Head, HED geschrieben, das Gun natürlich wie die Pistole. Großer Spaß. Dann noch so ganz kurz zusammengeschmissen. Hier war eine große Madoka-Retrospektive. Und da habe ich drei Filme gesehen, die schmeiße ich jetzt alle zusammen. Das waren Confessions Among Actresses, Affair in the Snow und Woman in the Mirror. Eben alle mit Madoka Okada in der Hauptrolle. Alle Regie geführt von Yoshishige Yoshida, also ihrem Ehemann, der ja so bekanntermaßen komplett wahnsinnig ist für seine Filme wie Eros plus Massacre oder Heroic Purgatory. Über letzteren haben wir auch mal irgendwann geredet, noch mit Robert und dem guten Michael vom Schneeland. Ganz, ganz wahnsinniger Typ, und ich war sehr gespannt, was dann wohl diese Filme bringen, weil die auch so ein bisschen über seine Karriere sich spannen. Also zwei davon sind relativ dicht zusammen, aber stilistisch umso weiter auseinander. Und zwar dieser Affair in the Snow, den ich als zweites gesehen habe, der ist noch so relativ geradlinig. Eine Frau glaubt, sie sei schwanger, und sie fragt dann ihren Ex-Freund, ob er nicht mit ihr zusammen ins Krankenhaus gehen kann, um das zu überprüfen. Und dann ist aber noch so ein Typ, mit dem sie gerade so irgendwie zu tun hat. Und dann gibt's eben so ein ja, Liebesdreieck, wo sie dann irgendwann verreisen, alle zusammen mehr oder minder gewollt, so im Schnee. Und das eskaliert dann natürlich total. Und das ist eigentlich alles sehr nett, sehr geradlinig, sehr schön gefilmt, wunderbar, schwarz-weiße Fotografie, großartig. Und irgendwie hat der Soundtrack so ein Musikstück, was total fröhlich ist, was dann irgendwann sehr bizarr wird, wenn relativ schlimme Dinge passieren. Und ja, aber das würde ich sagen, ist dann so vielleicht noch ein bisschen früherer Yoshida. Und als erstes hatte ich den Tag, aber ja, ich alle an einem Tag gesehen. Als erstes gab es aber Confessions Among Actresses. Und das ist so ein Hirnschmelze-Avantgarde-Scheiß, den muss ich irgendwann unbedingt nochmal mit Untertiteln gucken. Habe ich zum Glück hier verfügbar. ganz, ganz krasser Scheiß. Ich konnte ihm kaum folgen. Ich wusste oft nicht, was gerade abgeht, weil du die Geschichten von drei Schauspielerinnen erzählt bekommst, parallel erzählt bekommst, die so mit Szenen aus ihrem Leben und Interviews und so weiter, ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr Verhältnis zum Schauspiel und so weiter eigentlich ist. Und weil das eben so viele Geschichten gleichzeitig sind und alles so verflochten ist, verwoben ist, super schwierig zu folgen, zumindest wenn man auch keine Untertitel hat und nicht alles irgendwie sofort versteht. Und da war ich sehr, sehr oft sehr, sehr verwirrt. Aber der Film sieht einfach nur mal fantastisch aus. Also muss man sagen, Yoshida, der ist schon rein visuell ein absoluter Meister. Also ganz, ganz geiler Scheiß. Aber muss man sich, glaube ich, mehrfach angucken. Also als wir damals Heroic Purgatory besprochen haben, musste ich ihn leider auch zweimal gucken und da auch zwischendurch mich ein bisschen reinlesen und überhaupt. Und der gilt ja, glaube ich, als Yoshidas stilistischer Höhepunkt, meine ich. Oder der nächste, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da so in dem Dreh, das heißt so frühe 70er, Mitte 70er, so in dem Dreh. Der hat ja auch lange Pause gemacht, hat eher so Dokus gedreht. Jedenfalls ganz, ganz geiler, abgefahrener Scheiß, der einem das Hirn wegbrennt. Finde ich gut. Auch wenn ich nichts verstanden habe. Was ich auch gut fand, war dann sein letzter Film. Also da kam noch einer danach, meine ich, der aber kein Spielfilm war, sondern eine Dokumentation, meine ich. Das ist aber auch so ein Film, wo ganz viele Regisseure dran waren und er dann eben einen Teil gemacht hat über Sao Paulo. Also dieser hier ist so quasi sein letzter Spielfilm oder sein letzter Langfilm, den er alleine quasi inszeniert hat. Und dieser war dann zum Glück auch wieder relativ einfach zu verstehen. Und zwar haben wir eine Frau, die irgendwann so zur Polizei gerufen wird, und man erzählt ihr, dass ihre verschollene Tochter sei aufgetaucht. Also die ist irgendwie schon 20 Jahre oder so weg. Und da wäre jetzt eine Frau, die an Amnesie leidet, aber sie hat so ein Babybuch, wo dann der Name ihrer Tochter eingetragen ist. Und die Tochter lebt aber nun bei der Protagonistin und die hat sie quasi aufgenommen und zieht sie groß, weil die Mutter eben verschollen ist. Und jetzt ist eben das Ding, dass sich diese Frauen alle drei dann so ein bisschen annähern. Es bleibt immer die große Frage, ist sie jetzt tatsächlich die Tochter oder nicht? Es hängt noch ganz viel mit Hiroshima zusammen, große Familiengeheimnisse und so weiter und so fort. Und es ist alles nicht sehr subtil, was da passiert. Also schon ganz viel mit gebrochenen Spiegeln und Leute, die wir durch gebrochene Spiegel sehen. Alles andere als subtil, aber ich fand den auch super effektiv, super mitreißend, obwohl er halt unglaublich langsam ist. Ne? Also Yoshida macht keine schnellen Filme, aber ich fand den ganz, ganz großartig, hat mich da voll gepackt und ich war halt so froh, dass ich den richtig schlimm als erstes hatte. Ich hatte schon befürchtet, dass die alle so werden. Und dann kriege ich diese zwei relativ klar strukturierten, relativ klaren Filme, wo sicherlich immer noch ganz viel rauszuholen ist, gerade was die Kamera, Arbeit und Bildkomposition angeht. Aber die waren auf jeden Fall gut konsumierbar verglichen mit dem anderen. Der andere war aber, glaube ich, wirklich der beste, würde ich sagen. Aber trotzdem alles drei ganz, ganz großartige Filme. Und Yoshida ist ein Regisseur, der sollte, glaube ich, eigentlich viel mehr Anerkennung finden, als er tut. Er hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gedreht, wie auch viel Dokus. Aber lohnenswerter Typ, hat auch ein tolles Buch über Ozu geschrieben, was ich irgendwann fertig lesen muss, wenn ich ein bisschen mehr Ozu gesehen habe. Aber ja, ein großartiger Typ, über den man mit dem man sich ruhig mal beschäftigen kann. Wo man sich nicht unbedingt mit beschäftigen muss, was ich aber trotzdem toll fand, war Tokyo Revengers 2 Part 1 und Part 2. Also ein großes Spektakel, das auf zwei Filme aufgeteilt wurde, weil es zu groß war für ein. Nee, ich glaube, die wollten einfach mehr Geld verdienen. Egal, ich habe mir vor, wann kam der raus? 2, 3 Monaten den ersten Teil davon angeguckt und wusste gar nicht, dass der irgendwie so aufgeteilt ist. So im Titel war das eigentlich schon abzusehen, aber man ist ja auch so irgendwie so, hä, was, ah, egal, wird schon irgendwie passen. Und selbst wenn es so aufgeteilt ist, wenn es clever gemacht ist, wie keine Ahnung, bei Kill Bill, kannst du ja auch wunderbar die Filme gesondert genießen. Ja, also die hängen ja dann schon zusammen, aber das funktioniert ja auch einzeln. Also wenn das dann gut gemacht ist. Und da habe ich mir den ersten angeguckt und dachte mir, geil, jetzt wird's gerade aufregend und dann kam der Abspann. Ich war sehr, sehr frustriert und dachte mir, was soll der Scheiß? Und dann habe ich nochmal nachher festgestellt, oh Scheiße, da kommt ja demnächst dann zum Glück der zweite Teil. Und sagen wir es mal, die super tiefsinnige Geschichte, da fährt gerade irgendwie wieder die Polizei vorbei. Die super tiefsinnige Geschichte hätte es jetzt, glaube ich, nicht gebraucht. Die Spielzeit hätte es eigentlich auch nicht gebraucht. Also die gingen beide ungefähr 90 Minuten, wenn du dann noch so irgendwie den einen Abspann rausschneidest und den einen Rückblick auf den ersten Teil und so weiter. Dann hast du noch ein paar Minuten raus, dann geht er vielleicht insgesamt 3 Stunden, die jetzt auch vielleicht nicht alle hundertprozentig nötig gewesen wären. Also ja, ich glaube aber fast, die haben sich beim Budget ein bisschen übernommen. Also gerade das Finale ist schon sehr spektakulär. Und dann dachte man sich, scheiße, wir wissen nicht, ob wir das mit einem Film wieder einspielen können. Und da haben sie es halt aufgeteilt. So meine Spekulation einfach, weil das Finale sind sie in so einem Auto Schrottplatz Lagerhallen Dings hier. Das sieht relativ aufwendig spektakulär aus. Und da sind irgendwie, keine Ahnung, locker 50, 60, 100 Leute, die sich kloppen. Und ich glaube einfach, das war sau aufwendig und teuer und haben sie dann wahrscheinlich einfach mal so gedacht, ah, können wir uns eher leisten, wenn wir das auf zwei Filme aufteilen. Scheiß Idee, weil es halt wirklich einfach in der Mitte durchgeschnitten ist. So, wir kriegen am Ende des ersten Teils so einen Plot-Twist, große Enthüllung und dann ist Abspann und dann kommt der zweite Teil. Und das ist super kacke gelöst, unelegant, wie es nur geht. Der erste Teil hat keinen Höhepunkt, der ist einfach vorbei. Und es ist alles super lästig, super doof. Also, wie das angelegt ist, ist eine Katastrophe. Zusammen als ein Film finde ich es trotzdem großen Spaß, hatte ich viel Freude mit. Gehen wir mal ganz kurz drauf ein, worum es geht. Tokyo Revengers ist ja an sich so eine Geschichte, dass da so ein Typ ist, so ein Gammler, der irgendwann in den Nachrichten sieht, dass seine alte Jugendliebe gestorben ist und dann bricht ihm das Herz und oh mein Gott, was soll ich nur tun? Ganz einfach in der Zeit zurückreisen und die Zeit, also die Vergangenheit manipulieren, dass sie wieder lebt. Und diese Zeitreisemechanik, die ist ziemlich dumm und ziemlich quatschig. Zwar läuft das so, dass er, wenn er ihrem Bruder die Hand schüttelt, eben die Zeitebene wechselt. Und während das geschieht, während er in der Vergangenheit ist, geht, glaube ich, immer 10 Jahre zurück oder so, dann liegt sein Körper da irgendwie rum. Was im Film zum Glück nicht thematisiert wird, das ist einfach egal. Sollte man, glaube ich, auch nicht zu viel darauf eingehen. Auch die Logik, kann er sich jetzt dann, wenn er die Vergangenheit verändert hat, was ist mit seinen Erinnerungen? Ist totaler Bullshit. Also hier, wenn dann dieser große Twist kommt, ist das was, wo er dann theoretisch in der Vergangenheit dabei war, aber er kann sich nicht dran erinnern. Und dann wird ihm das gesagt, und dann kann er sich eben plötzlich dran. Das ist totaler Quark. Aber diese Zeitreisegeschichte ist in diesem zweiten Film zum Glück, im ersten ist es ein bisschen präsenter, das stört dann aber auch nicht so schrecklich. Im zweiten Film ist es fast komplett egal. Es passiert am Anfang einmal, es passiert einmal, um diesen Twist und diese Recherche quasi kundzutun. Und ansonsten ist das total egal. Jedenfalls ist halt das Ding, er ist die ganze Zeit am Tun und Machen, dass eben seine Liebste nicht stirbt. Und das hängt eben immer mit dieser Gang zusammen. Und er versucht dann eben diese Gang so zu manipulieren, dass sie eben Dinge tun, die gut für die Zukunft sind. Und ja, meistens geht's dann darum, also hier geht's zentral darum, dass der Gang-Boss, Mikey heißt er, eben in einem großen Bandenkrieg jemanden zu Tode schlägt, weil er so in Rage ist, und dann geraten eben Dinge außer Kontrolle und dann muss man eben verhindern, dass er diesen Typen totschlägt. So, und das ist alles total dummer Scheiß, muss man schon sagen, das ist unfassbar dumm. Aber wenn man sich einmal auf diese dumme Prämisse eingelassen hat, ist es sehr großer Spaß. Die Action ist geil. Ich stehe ja auf diese Bandenprügelfilme. Ich habe auch neulich gesehen Road to High and Low. Den hatte ich vor Ewigkeiten schon mal angefangen. Habe ich jetzt endlich mal fertig geguckt. Und die sehen auch super gut aus. Also Road to High and Low ist ein Recap der Fernsehserie, die es vorher gab. Man kam irgendwie einen Haufen Filme und die Filme. Habe ich bisher einen gesehen. Als der rauskam letztes Jahr, war ich im Kino, fand ich einen riesen Spaß. Das ist dann auch so ein Crossover mit Worst, was wieder ein Spin-off ist von Crows, was ja die Vorlage von Crows Zero ist, also ein Mieke-Film. Also hängt das auch irgendwie alles zusammen. Das ist ein riesen Spaß, kann ich nur empfehlen. Ich habe dann noch gesehen Bebop High School. Nix Cowboy. Nee, Bebop High School, so eine typische 80er Jahre sehr klamaukige Idiotenkomödie, halt mit so Randale-Idioten. Hat aber auch ziemlich geile Action und kann ich eigentlich auch nur empfehlen, wenn man da Bock drauf hat. Also gerade dieser 80er-Jahre-Humor, der ist schon ein bisschen dumm. Aber wenn man sich damit anfreunden kann, ist das ein großer Spaß. Und genauso dieser hier, wenn man mit diesem ganzen Handlungsblödsinn, der da passiert, leben kann und einfach akzeptiert, das hat schon irgendwie so seinen Sinn, dass das alles so kommt. Auch wie zum Schluss dieses Töten des Feindes quasi abgewendet wird. Ist so ein Schwachsinn, wenn man mal drüber nachdenkt, aber innerhalb dieser Welt, innerhalb dieser Gang-Mentalität ergibt es irgendwie Sinn. Also sollte man jetzt vielleicht nicht mit gesundem Menschenverstand rangehen. Das sind alles Idioten, die sich die Schädel einschlagen und da ist nicht viel mit Gehirnzellen. Die teilen sich alle ein. Sie sind dumm wie Scheiße und dementsprechend ist das schon okay. Der große Charme und Pluspunkt des Films ist, wirkt die Action ist geil. Es ist alles unglaublich Pathos überladen. Elend, dramatisch, ganz, ganz große Emotion von diesen harten Kerlen. Wenn man da Spaß dran hat, dann ist das auch geil. Und was ich ja finde, abgesehen vom Hauptdarsteller, der wird gespielt von Takumi Kitamura, der prinzipiell nicht verkehrt ist, der hat ja schon ganz viele schöne Filme gemacht. Aber der spielt hier halt so die langweiligste, belangloseste Figur überhaupt. Der ist aber halt auch nur da, um irgendwie zu veranlassen, dass die coolen Leute Dinge tun, die er möchte. Also, und das eben mit sehr viel Mühe und Elend und verprügelt werden, mehr oder minder bewerkstelligt kriegt. Und die komplette restliche Besetzung, also die anderen von dieser Gang, das sind alles so geile, dumme Typen, die machen einfach einen Riesenspaß, sind auch alle perfekt gecastet, sind alles super hübsche Jungs mit tollen, stylischen Outfits, wenn es in die Schlacht geht, fast schon Nazi-esken Biker-Uniform, großartig, ne, so Overalls mit Stickereien und so alles. Also Nazi-esk übrigens, die haben auch immer so dieses Manji-Kanji, was ja einfach nur ein Hakenkreuz ist. Ein bisschen halt anders gedreht als das von den Nazis, aber im Prinzip ist es ein Hakenkreuz und das ist ja, oh mein Gott. Aber ist alles dumm, es ist alles großer Spaß. Du hast einen Haufen sexy Jungs, die sich die Köpfe eintreten, mit ganz viel Elend und Pathos. Und wenn man auf sowas Bock hat, und ich habe immer Bock auf sowas, dann ist das ein Riesenspaß. Man sollte halt jetzt keinen tollen, intelligenten, klugen Film erwarten. Nee, es sieht einfach gut aus, es ist dumm, es ist pathetisch und wunderbar. Das mit den zwei Filmen. Beim ersten habe ich mich furchtbar aufgeregt. Ich fand das unglaublich scheiße, hat mich wahnsinnig genervt. Der zweite hat mich dann, wie erwartet, ein bisschen versöhnt. Und wenn das irgendwie zusammen verfügbar ist, dass man sich das als einen dreistündigen Film angucken kann, finde ich das total okay. Dann, ja. Was ich natürlich erwarte, ist, dass sie das hier in Japan auch auf Blu-ray getrennt veröffentlichen und dann eine Blu-ray irgendwie 6.000, 7.000 Yen kostet. Na, also so 50 € oder so ist ja hier Normalpreis für einen Film. Das sehe ich schon kommen und das ist dann auch wieder scheiße, aber geschenkt, wenn das irgendwie anderweitig verfügbar ist, Streaming oder so, gucke ich es dann eben da. So, ich habe dann noch zwei Filme übrig und zwar einmal die Revolver Lily von Isao Yuki Sada, den man vielleicht kennt von so Sachen wie Go, der neulich bei Third Window Films erschienen ist. Mit Daniel hatte ich mal besprochen. A Theater, A Love Story, auf Netflix verfügbar, River's Edge. Und er war auch irgendwann bei diesem ersten Roman-Porno-Reboot mit dabei, wo ja der bekannteste irgendwie Anti-Porno von Shion Sono war. Da hat er auch einen gemacht. Und jetzt hat er eben Revolver Lily gemacht. Und als ich das erste Mal irgendwie so einen Teaser gesehen habe, haben sie irgendwie nur so ein paar Szenen von den Dreharbeiten gezeigt. Ich dachte mir, was ist das für ein Trash? Was ist das für ein Quatsch? Was ist Revolver Lily für ein scheiß Titel? Was soll das alles? Und ich dachte mir, hä? Warum kommt da auch so ein gammeliger Teaser, wo so irgendwie eine Frau im Kleid zeigen, die so durch den Wald latscht oder irgendwie so Kack war das. Was? Alles ein großer Unsinn. Ne? Aber irgendwann habe ich mitgekriegt, dass der eben von Isao Yuki Sada ist und die Trailer sahen auch irgendwie mit der Zeit immer besser aus und dann ist da plötzlich ein geiler Cast. Also zum Cast können wir mal durchgehen. Viele, viele, viele tolle Menschen. Und zwar haben wir in der Hauptrolle Haruka Ayase, kennt man zum Beispiel aus Our Little Sister. Wir haben Hiroki Hasegawa, zum Beispiel aus Shin Godzilla oder Love and Peace oder Before We Vanish. Wir haben Shishido Kafka, die ist eigentlich Musikerin, war aber zum Beispiel auch in Too Young to Die, der auch sehr großer Spaß ist. Und die hier im Film eigentlich die coolste von allen ist. Oh, aber ja, später dazu mehr. Wir haben noch Kotone Furukawa, die auch ganz, ganz reizend ist, wie immer. Wir kennen sie zum Beispiel aus Wheel of Fortune and Fantasy oder We Made a Beautiful Bouquet oder Over the Town. Alles tolle Filme, wo sie viel zu kleine Rollen spielt. Wir haben Hidoya Shimizu, der unter anderem auch in Tokyo Revengers seinen Arsch versohlt gekriegt hat und hier dann auch wieder den Bösewicht gespielt hat, der aber auch der Killer in Missing war und in World of Kanako war er wohl auch, da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern, ist vielleicht auch okay. Dann haben wir noch Jido Sato, der ja unter anderem der Boss von Fabre in the Fabre war, also der, nicht der Gangsterboss, sondern der Kopierladen-Boss. Er war auch in Gintama und Hentai Kamen und Swing Girls. Und er hat ja immer irgendwie so entweder Comedy-Rollen oder total kaputte, abgefuckte Arschlochfiguren, die aber auch irgendwie witzig sind. Und letzteres ist hier wieder der Fall. Hier sind so ein Gangsterboss, ganz schlimmer Kerl. Wir haben Mitsuru Fukikoshi, den man kennt aus Love Exposure, Love and Pop. Und noch so ganz viel Shion Sono Kram oder A Girl Missing, Samurai Fiction, Mole Song, so Kram. Wir haben Itsuji Itao, auch Love Exposure, Air Doll, Nine Souls, Great Yokai War, hier Hanging Garden, Kram. Wir haben Isao Hashizume, den wir noch kennen aus Tampopo oder After the Storm, Under the Open Sky, A Texting Woman. Wir haben Itsushi Toyokawa aus Love Letter, Angel Dust, Boiling Point. Ja. Wir haben Mansai Nomura aus Ran oder Shin Godzilla. Wir haben Sadao Abe aus Afterlife oder hier Lesson in Murder oder Eyes of the Spider. Geil. Wir haben Renji Ishibashi, muss ich euch erklären, ne? Audition Tetsuo Gozu. Ja. Wir haben Asahi Uchida. Der ist der erste hier, ist, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt. Hier ist ein Film dabei, den ich ständig irgendwo, das, wo ich ständig das Poster sehe. Das ist Karaoke Terror. Terror. Ja, keine Ahnung. Und da haben wir noch einen Typen namens Afro, der sonst nichts gemacht hat, aber einen geilen Namen hat und keinen Afro hat. Ja, also Wahnsinns-Cast. Und der Film sieht wahnsinnig gut aus. Der spielt irgendwie so in 20er, 30er Jahren. Und ist so ein bisschen Spionagegeschichte. Junge flüchtet von zu Hause, weil seine Familie gerade ermordet wird. Dann trifft er seinen Papa, der gibt ihm so ein paar Informationen, die er mitnehmen soll zu irgendeiner komischen Frau. Und auf dem Weg zu dieser Frau trifft er eben diese Frau. Und sie tritt ganz, ganz viele Herrsche. Ne, also das gibt's eine Spionagegeschichte darum, dass die Regierung irgendwie einen ganzen Arsch voll Geld will. Und dann gibt's halt gute Regierung, böse Regierung und so weiter. Sie hat dann die große dramatische Geschichte, dass sie eigentlich Spionin mal war. Und da gibt's dann irgendwie noch was zwischen ihr und dem Vater und so Kacke. Diese ganze Geschichte, also da haben sich hier Leute irgendwie auf Letterboxd schon empört, dass das irgendwie alles so schlecht geschrieben ist und so langweilig und bla. Was ist diese Geschichte? Diese Geschichte ist so pulp, wie der Titel klingt. Wie kann man einen Film gucken, der Revolver Lily heißt und dann erwarten, dass da jetzt der diepe Shit kommt? Wenn das intelligenter ist als so ein 60er, 70er Jahre Bond, dann bin ich doch schon enttäuscht. Nee, das ist schon genau richtig so. Wer anders hat sich hier noch empört, so wie kann denn das irgendwie so humorlos sein, wenn sie da doch irgendwie die obskure Action abfährt, das wäre ja komplett dissonant. Nee, das passt schon, das ist halt ein palpiger, aber durchaus ernst gemeinter Film und das ist schon richtig so, dass die Frau alle Ärsche tritt und krasser ist als die ganzen Kerle zahlen. Das ist okay. Ne, also da gibt's ganz viele komische Gedanken, die geäußert werden, wo sich Leute über Dinge aufregen, wo ich mich frage, hast den Titel nicht gesehen? So, es ist Revolver Lilly, verdammte Scheiße. Der Film, muss man dazu sagen, der Film, der unterstreicht das insofern nicht gerade, als dass der total edel aussieht. Also wunderbar gefilmt, ganz tolle Ausstattung, wundervolle Kostüme. Haruka Ayase hat ständig irgendwie ein geiles Kleid nach dem anderen an. Sie geht auch regelmäßig zu ihrem Schneider, der ihr irgendwie einen neuen geilen Scheiß gibt. Also das sieht schon alles viel edler aus, als der Titel vermuten lässt. Aber ja, sie ist halt einfach die krasseste. Sie hat einen fetten Revolver, ballert Leuten ins Gesicht und tritt in Ärsche, weil sie auch irgendwie Karate kann und so Kram. Wenn man da halt Bock drauf hat, irgendwie einer Frau zuzusehen, wie so einen Haufen Militärärsche versohlt, dann ist das ein geiler Film. So, die Geschichte ist halt gerade gut genug, dass es interessant ist. Ich meine, der geht auch saulang, irgendwie 2,5 Stunden oder so, meine ich. Das ist okay. Die Geschichte ist interessant genug und ergibt genug Sinn, dass es unterhält. Ist halt so ein bisschen so, oh, das Böse, die böse Regierung, lalala, alles cool, kann man machen. Dieses ganze Spionage-Ding. Ja, ne, also ich weiß nicht, wenn man bei Mission Impossible guckt oder wie James Bond, dann ist da jetzt keine super diepe Story, die bis ins Detail Sinn ergibt. da interessiert es auch keinen, verdammte Hacke. Also ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist, die sich hier drüber aufregen. Ich habe diesen Titel gesehen und dachte mir, hey, ja, cool, alles super. Es wird wundervoll inszeniert, gerade gegen Ende, wenn es zum Finale geht, dann hast du erstmal so ein ganzes Segment, wo sie so im dichten Nebel unterwegs sind, einfach nur so Leute wegballern, ist super geil. Sieht toll aus, der Cast ist großartig, machen alle super viel Spaß. Und gerade, was ich als Kritik gelten lassen würde, ist die Shishido Kafka und Kotone Furukawa. Die haben viel zu wenig Szenen. Gerade im Finale tauchen sie auf, laufen dann da kurz durch den Nebel, schießen dreimal und zum richtig großen Finalgemetzel kommen sie einmal kurz rein. Du siehst sie am Rand stehen, ein bisschen schießen und dann passieren auch wieder andere Dinge und die sind eigentlich nicht mehr relevant. Das fand ich sehr, sehr schade. Hätte ich mir mehr Fokus drauf gewünscht, vielleicht ein bisschen wie bei Desperado, wo er auch erstmal seine beiden Kumpels rufen muss, die da aber eben auch gut Ärsche mittreten. Und ja, also zumindest die gute Frau Kafka, die hat zumindest mittendrin eine Szene, wo sie so richtig rumballern darf und Spaß machen darf. Und ich finde die super cool hier. Wie die andere, die Kotone, die ist so ein bisschen. Sie hat ein paar Momente, sie hat ein paar Szenen, aber viel zu wenig zu tun für das, was sie kann, weil sie eigentlich eine super Schauspielerin ist. Also, diese Kritik würde ich gelten lassen. Alles andere, wenn man halt so auf so ein bisschen gammlig-palpige Spionagegeschichten mit ganz viel Geballer und Gekämpfe Bock hat und eben diesen Typ, der in Tokyo Revengers schon den Arsch versohlt gekriegt hat. Nochmal sehen wir, wie er den Arsch versohlt kriegt, weil der auch so ein richtig garstiges Gesicht hat. Den muss man hassen, das ist ein Arschloch. Also ist bestimmt ein ganz netter Mensch, aber den will man hassen, der ist widerlich. Das ist toll. Also ja, wie jetzt so im Geiste von palpiger 50er, 60er, 70er Jahre Unterhaltung finde ich den super. Also, ich raff's nicht, aber ich hab's schon ein paar Mal. Ich fand den toll, ich hatte einen Riesenspaß. Muss ich mir irgendwann auf jeden Fall nochmal wieder angucken. Und schön. So, einen Film habe ich noch. Habe ich mir gestern angeguckt. Und zwar ist das mein erster Shinji Aoyama. Und zwar The Lakeside Murder Case mit Koji Yakusho und Hirooko Yakushimaru und Akira Emoto und noch so ein paar Menschen. Und ich habe ja noch keinen Aoyama gesehen. Ich weiß, dass er ein ganz, ganz groß gefeierter Indie-Regisseur ist, vor allem sein Yurika. Der soll ja ganz großartig sein. Den habe ich auch schon ewig rumliegen. Da hatte ich mir, glaube ich, damals eine DVD gekauft, wo sie das Bild verschoben haben, so dass du nicht oben und unten einen schwarzen Balken hast, sondern nur unten, weil das Bild so hochgeschoben ist, dann hast du unten in dem fetten Balken die Untertitel. War ganz grausig. Ich glaube, deswegen habe ich mir den nie angeguckt und ja, mittlerweile habe ich ihn zumindest besser verfügbar hier. Das ist schon gut. Ja, jedenfalls, Aoyama war schon seit ewigen Zeiten so ein Fall von, muss ich mich ja mit befassen. Er ist ja auch vor ein, zwei Jahren leider an, ich glaube, Speiseröhrenkrebs verstorben. Obwohl er, wie alt war er denn? Ende 50, 57, glaube ich. Großer Verlust für das japanische Kino. Und ja, ich habe mir jetzt jedenfalls meinen ersten Film von ihm angesehen. The Lakeside Murder Case, wie gesagt, heißt auch auf Japanisch so. Heißt er Reikusaido Mada Kesu. Und es geht quasi darum, dass da so ein kleiner Trip organisiert wird für so eine Vorbereitungsschule, damit die Kinder dann eben die Aufnahmeprüfung für eine Eliteschule schaffen. Ne? Und das heißt, da sind drei Familien, jeweils die Eltern mit Kind und der Lehrer dieser Vorbereitungsschule. Und da geht ganz viel drunter und drüber und der Protagonist, gespielt von Koji Yakusho, da wird auch schon vorher klar, der ist so Fotograf oder irgendwie sowas. Und nee, er selber ist, glaube ich, nicht Fotograf, er bumst seine Fotografin. Aber Ja, jedenfalls, die taucht dann da auch noch auf und es passieren Dinge und seine Frau, gespielt von eben Hiroko Yakushimaru, wo ich nicht weiß, wie man die betrügen kann, oh mein Gott. Aber jedenfalls tut er es und Dinge geschehen und das ist viel Eskalation schon mal und viel Drama und natürlich kriegt jeder mit, dass diese andere Frau, die da auftaucht und ihm nur Arbeit bringen möchte, eigentlich seine Liebschaft ist und so weiter. Er hat sich auch nicht richtig auf dieses Interview vorbereitet. Also der Lehrer, der interviewt die Eltern der Schülerinnen und Schüler. Und ja, das schneidet er nicht gut, er macht sich relativ zum Affen. Und irgendwie seine Liebschaft ruft ihn dann eben ins Hotel. Komm mal hier abends um 10 hin und auf dem Weg dahin entschließt er sich, dass es eigentlich ziemlich blöd ist und er sich lieber um seine Frau und seine Tochter kümmern sollte. Und ruft dann eben die Frau und sagt, hey, ich muss doch nicht arbeiten, ich komme in 10 Minuten zurück. Und irgendwas ist komisch. Und dann kommt er an und seine Arbeitskollegin in Häkchen liegt tot am Boden und seine Frau sagt, hey, ich habe das gemacht, ich habe die getötet, weil, ne, hier Fremdgehen und so ist nicht geil. Insofern Eskalation. Und dieser ganze Film, der geht dann quasi darum, wie diese Eltern versuchen, die Leiche verschwinden zu lassen, damit da eben nichts Schlimmeres für die Menschen und die Kinder passiert und dass die Familien auch ja alle heil bleiben. Versuchen sie eben diese Leiche verschwinden zu lassen, alles sauber zu hinterlassen und so weiter und so fort. Und ja, unserem Koji kommt so der Verdacht, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Und er recherchiert so ein bisschen. Und dieser ganze Film ist halt, ja, so irgendwo so zwischen Thriller und Drama. Was ich halt geil finde, ist, dass der komplett mit diesem völlig wahnsinnigen japanischen Schulsystem abrechnet. Dieses ganze Aufnahmeprüfungsding ist so gestört. Ne, also habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt, damals, als ich für Working Holiday nach Japan kam, hatte ich immer diese Schülerin, die jeden Tag nach der Schule zu uns kam, jeden Tag bis abends um 10 da gelernt hat. Und das über Monate und Monate, bis sie dann endlich ihre 5. Aufnahmeprüfung für Schulen hatte und da alle vergeigt hat. Ja. Dann eben auf eine minderwertige Schule gehen musste, auf die sie wahrscheinlich ja auch hätte gehen können, wenn sie nicht so krass gelernt hätte. Ja, egal. Mit diesem ganzen Kacksystem rechnet der Film ganz gut ab. Auch ganz viel mit der Gesellschaft an sich, dem ganzen Konkurrenzdenken, den Eltern. Das kommt ja alles nicht gut weg und er macht da einmal einen richtig fetten Haufen drauf. Und das finde ich ganz, ganz grandios. Der Film ist atmosphärisch wunderbar. Der Cast ist super. Akira Emoto ist gruselig wie selten. Also er kann ja so ein richtig, richtig gruseliger Arsch sein. Sieht man hin und wieder mal, aber hier ganz großartig. Also ich fand den richtig, richtig, richtig geil und ich habe jetzt richtig viel Bock auf mehr Shinji. Wenn man sich die Letterboxd-Kritiken anguckt, sind die alle immer so meh. Also da bin ich mit meinem, ich finde den super geil. In der Unterzahl. Viele Leute vergleichen ihn aber auch noch mit Twin Peaks. Ich habe ja Twin Peaks immer noch nicht geguckt, muss ich irgendwann mal machen. Aber ja, großartiges Ding. Shinji hätte gern noch ein paar mehr Filme machen können, aber ich habe zumindest noch ganz viele, die ich noch zu sehen habe und das werde ich auf jeden Fall tun und wunderbar. Und in diesem Sinne mache ich für heute Schluss. Ich hoffe, es war genug dabei über das Leben in Japan, dass auch Rolf glücklich ist. Hier war jetzt nicht so wahnsinnig viel los und was los war, war dann viel, was so Japan Filmfest Hamburg war, was wir ausführlich diskutiert haben, was übrigens ein ganz großer Spaß war. Oder eben auch Privatkram, über das ich hier eigentlich nicht reden möchte. Also insofern bitte ich zu entschuldigen, dass ich nicht viel habe und mich ansonsten ein bisschen erholen musste von meinem Leben. Geht mir mittlerweile wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und mein neues Fahrrad ist toll. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt auf dem Discord-Server, falls ihr noch quatschen wollt. Oder, weiß nicht, wir haben auch diesen Ko-fi-Account, wo ihr uns 3 € für die Serverkosten geben könnt, wenn ihr Bock habt. Erwähnen wir sonst immer nicht vergessen, weil er ständig kann ich mal wieder machen. Ansonsten X könnt da hinkommen. Jetzt übrigens auch verfügbar, sowohl ich als auch die Katze auf Blue Sky. Das heißt, mein Account, also der Podcast-Account auch, ist comdehagens.bsky.social und das Katzentier ist wahrscheinlich, ich möchte nur mal gerade nachgucken, ja, ist Don Mosquito ohne Unterstrich, einfach zusammengeschrieben, .bsky.social. Unser lieber Max, der ist da übrigens auch schon angekommen, mixmax0995.bsky.social und ganz viele andere tolle Menschen sind da auch schon. Es ist sehr gemütlich, sehr nett. Jan Lukas treibt sich da übrigens auch rum, von Mandelbrot heißt er da. Aber eben auch zum Beispiel Mr. Get Your Genki und so weiter. Ja, möchte ich nochmal Schlopsi danken, dass die mich da eingeschleust hat. Freut mich sehr. Kommt ruhig alle und ja, mehr Spaß, mehr Kommunikation. Ihr mögt Kommunikation. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hört ihr nur gerne zu, egal. In diesem Sinne, nehmt Kontakt mit uns auf, sagt uns, wie geil wir sind, damit wir auch mal wieder das Ego gestreichelt kriegen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.